D-Radio Wissen. Update.
Kräftig verloren und doch Erster geblieben. Die SPD hat bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin gestern 21% geholt und damit zwar die Wahl gewonnen, aber nie hat ein Wahlsieger in der Geschichte der Bundesrepublik schlechter abgeschnitten. Trotzdem sagt der regierende Bürgermeister Michael Müller, SPD,
es ist ein klarer Regierungsauftrag, weil es 5-6% vor allen anderen Parteien ist und die stärkste Partei wird die Koalitionsgespräche führen und eine Regierung bilden.
Weitere Reaktionen zur Berliner Wahl und was die Ergebnisse für den Bund bedeuten, damit beschäftigen wir uns jetzt im Update. Mein Name ist Vivien Leue, hallo.
Update.
Ja, der wohl größte Verlierer der Wahlnacht ist die CDU. Aus der Regierung geflogen. Schlechtestes Ergebnis der Nachkriegsgeschichte, nur 17,6%. Dafür noch positive Worte zu finden, das fiel heute vielen CDU-Politikern schwer. So sagte Generalsekretär Peter Tauber im Deutschlandfunk.
Na, erstmal muss man sagen, ist dieses Ergebnis natürlich ein Stück weit selbstverschuldet und ein Teil für das nicht zufriedenstellende Ergebnis ist der Streit zwischen CDU und CSU. Und das hat unsere Mitglieder, unsere Anhänger, unsere Wahlkämpfer durchaus auch genervt. Und deswegen ist es erstmal ganz gut, dass wir schauen, wie wir Gemeinsamkeiten stärker in den Vordergrund stellen. Die haben wir nämlich, das glaubt nur zurzeit kaum einer mehr.
Bundeskanzlerin Angela Merkel übernahm eine Mitverantwortung für das schlechte Ergebnis ihrer Partei in Berlin. Man habe in der Flüchtlingspolitik Fehler gemacht und zu wenig erklärt, sagte sie.
Und wenn ich könnte, würde ich die Zeit um viele, viele Jahre zurückspulen, um mich mit der ganzen Bundesregierung und allen Verantwortungsträgern besser vorbereiten zu können auf die Situation, die uns dann im Spätsommer 2015 eher unvorbereitet traf.
Dass ihr Mantra, wir schaffen das, mittlerweile viele Menschen provoziere, das mache sie traurig.
So war der kurze Satz natürlich nie gemeint. Ich habe ihn anspornend, dezidiert, anerkennend gemeint, denn ich bin zutiefst von der Hilfsbereitschaft und Schaffenskraft der Deutschen, aller hier lebenden Menschen überzeugt.
Immerhin, in Berlin blieb das ganz große Desaster für die CDU aus. Sie blieb vor der AfD. Die holte gut 14% und liegt nach den Grünen und den Linken im Berliner Abgeordnetenhaus auf Platz 5. Der AfD-Spitzenkandidat Gerd Pasterski.
Wir haben erneut einen großen Vertrauensbeweis der Wähler erhalten. Wir freuen uns darüber sehr, aber ich muss auch sagen, wir dürfen nicht abheben. Es ist nur ein Zwischenschritt zu einem viel, viel größeren Ziel. Wir wollen, dass hier in die Bundesrepublik Deutschland nach Berlin wieder Recht und Ordnung und Freiheit einkehren.
Tatsächlich ist die AfD bei Landtagswahlen in diesem Jahr in jedes Parlament gewählt worden und hat gute Chancen, nächstes Jahr im September auch den Sprung in den Bundestag zu schaffen. Die Landesregierung von Berlin, die könnte in Zukunft aber aus SPD, Linken und Grünen bestehen. Denn Linke und Grüne holten jeweils etwas mehr als 15% der Stimmen. Zusammen mit der SPD kämen sie also auf eine stabile Mehrheit von mehr als 52%. Die Berliner Grünen-Vorsitzende Ramona Popp glaubt, dass es in Zukunft häufiger zu Koalitionen mit stärker gleichberechtigten Partnern kommt.
Wir erleben vor allem so eine Art Zeitenwende hier in Berlin. Es gibt tatsächlich nicht mehr die großen führenden Volksparteien und die anderen sind so kleine Koalitionsbeiboote. Es wird vermutlich eine Koalition sein, in der die Partner stärker in einer ähnlichen Größe unterwegs sind. Das erfordert auch ein neues Miteinander.
Mit Blick auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr ist das ein Szenario, das viele, vor allem bisher große Parteien, zittern lässt. Auch wenn die SPD-Generalsekretärin Katharina Barley heute sagte,
für den Bund ist ganz klar, es macht überhaupt keinen Sinn, über Koalitionsoptionen zu spekulieren, ein Jahr vor der Wahl.
Und auch die CDU wollte sich heute nicht zu bundespolitischen Konsequenzen äußern. Allerdings ist klar, dass der Druck auf Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht abnehmen wird. Die Berliner Abgeordnetenhauswahl war die letzte Landtagswahl in diesem Jahr. Im nächsten Jahr folgen dann noch das Saarland im März, Schleswig-Holstein im Mai und Nordrhein-Westfalen Mitte Mai als letzte große Generalprobe, bevor im September dann ganz Deutschland über den neuen Bundestag abstimmt.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz machen sich viele Sorgen nach der Berlin-Wahl. Laura Gina meint bei Facebook, okay, wenn sogar in Berlin die AfD zweistellig abschneidet, bekomme ich langsam Angst. Antoinette Faust findet das Ergebnis traurig. Wutwahlen haben noch nie eine gute Politik hervorgebracht. Sinan Pelivanoglu schreibt, wer die AfD wählt, nur wegen Frau Merkels, wir schaffen das, der hat schon längst die Kontrolle über sein Leben verloren. René Schneider erklärt es so, früher hat man einen Schuldigen gesucht und als Resultat zum Beispiel Hexen verbrannt und heute wählt man halt rechts. Alexander Laurenz ist dagegen zufrieden mit dem Wahlergebnis. Sehr gut, kann ja doch noch was werden mit Rot-Rot-Grün. Svea Jilcek versucht's mit Humor. Die Wahlbeteiligung wäre noch größer gewesen, hätte man unter allen Wählenden einige Bürgeramtstermine verlost. Rebanna28 wundert sich über das Schwadronieren der Politiker und twittert, das schöne Gerede und Vorbeiregieren in Realitäten geht weiter. Same procedure as every time. Unglaublich. Bunter Bürger sieht's ähnlich. Verlierer erklären sich zu Siegern. Brauchen wir bald Pflegeheime für verwirrt Politiker?
Was sonst noch wichtig war?
Die Sprengstoffexplosionen von New York und New Jersey hatten offenbar doch einen terroristischen Hintergrund. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sagte, dass es einen Verdächtigen gibt. Und vor wenigen Minuten kam die Meldung, er ist jetzt festgenommen. Es handelt sich um einen aus Afghanistan stammenden US-Bürger. Die Ermittlungen deuteten außerdem auf Verbindungen ins Ausland hin. Am Wochenende war in New Jersey eine Rohrbombe explodiert. Wenige Stunden später ging im New Yorker Stadtteil Chelsea ein Sprengsatz hoch, der 29 Menschen verletzte. Heute wurden in New Jersey wieder neue Sprengsätze gefunden. Einer explodierte, als Experten ihn entschärfen wollte, wie der Bürgermeister der Stadt Elizabeth auf CNN erklärte.
The robots that were going in to disarm it cut a wire and it exploded.
Ob es einen Zusammenhang zwischen den Explosionen gibt, ist unklar. Die Vereinten Nationen veranstalten gerade zum ersten Mal einen Gipfel zum Thema Migration. Die UNO-Mitgliedstaaten wollen sich in New York über den Umgang mit Flüchtlingen und Migranten absprechen. Dabei hat Deutschland mehr internationale Solidarität gefordert. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller sagte vor Beginn des Treffens, es sei ein Skandal, dass manche Länder ihre Hilfen nur auf dem Papier versprechen. Er forderte außerdem einen UNO-Flüchtlingsfonds. Jedes Land sollte nach seiner Leistungsfähigkeit einzahlen und nach seiner Bereitschaft, Menschen in Not aufzunehmen.
Die Partei hat ein sehr gutes Ergebnis erreicht. Sie hat gewonnen.
Russlands Präsident Wladimir Putin, der freut sich über den Ausgang der Parlamentswahl von gestern in seinem Land. Und das ist kein Wunder. Nach der Auszählung von fast allen Stimmen hat seine Regierungspartei Geeintes Russland mit gut 54% wieder die absolute Mehrheit geholt. Die Opposition sieht sich dagegen um Stimmen betrogen. Mehrere Gruppierungen scheiterten an der 5%-Hürde. Und tatsächlich hat die Leiterin der Wahlkommission Unregelmäßigkeiten bei der Parlamentswahl eingeräumt. In einigen Regionen habe es Probleme gegeben, sagte sie. Vorher hatten schon Wahlbeobachter aus mehreren Gegenden Russlands Verstöße gemeldet. Unter anderem sollen Wähler mit Bussen zwischen Wahllokalen herumgefahren worden sein, um mehrfach ihre Stimme abzugeben.
Was noch wichtig wird.
Die syrische Waffenruhe scheint endgültig am Ende. Vor wenigen Stunden hatte die syrische Armee noch angedeutet, bis zum Abend nicht anzugreifen. Inzwischen hat sie die Waffenruhe für beendet erklärt. Auch in den letzten Tagen hatte es immer wieder Verstöße gegen die Waffenruhe gegeben. Eigentlich wollten die USA und Russland ab heute Abend gemeinsam gegen Terrorgruppen wie die IS-Miliz vorgehen. Aber nur, wenn die Waffenruhe auch gehalten hat. Jetzt ist unklar, was passiert.
Und sonst in der Welt?
In der Türkei hat für 18 Millionen Schüler der Unterricht wieder begonnen, zwei Monate nach dem Putschversuch. Am ersten Schultag bekam jeder Schüler erst einmal ein Heftchen über den, so wörtlich, Triumph der Demokratie. Wie das Bildungsministerium bekannt gab, werden den Schülern auch zwei Filme gezeigt. In einem ist zu sehen, wie sich zwei Demonstranten auf der Bosporusbrücke in Istanbul gegen die Putschisten stellen und dabei umkommen. Offiziell werden sie darum Märtyrer genannt. Unklar ist, ob der Unterricht normal stattfinden kann. Seit dem gescheiterten Putsch hat die Regierung Zehntausende Lehrer entlassen, die aus ihrer Sicht Verbindungen zu den Organisatoren des Umsturzes haben. Mit Bleichmitteln kann man nicht nur Flecken bekämpfen, man kann damit auch Fleisch behandeln, damit es wieder frischer aussieht, länger haltbar bleibt und mehr wiegt. In Guangdong im Südwesten von China hat die Polizei jetzt rund 1000 Tonnen gefrorenes Fleisch auf einem Schiff sichergestellt. Und die Einzelheiten sind unappetitlich, denn das Fleisch war größtenteils geradezu vollgesogen mit Bleichmitteln. Die Besatzung des Schiffes konnte keine Papiere für die Ladung vorweisen, die aus den USA, Brasilien und Thailand stammen soll. Darunter Rindfleisch, Innereien, Rinderzungen sowie Hähnchenflügel und Hühnerfüße. Dank Disney muss Norwegen weniger Geld für Werbung ausgeben. Die Fjorde im Westen des Landes sind inzwischen so beliebt, dass die Hotels dort praktisch immer ausgebucht sind. Der Tourismusverband ist überzeugt, das liegt an Disneys Kinohit Frozen. Der spielt in einer Welt, die stark an die Fjordlandschaft im Westen Norwegens erinnert. Allein die Zahl der Menschen, die den berühmten Felstroll Tunga hinaufklettern, stieg in den letzten 5 Jahren von 1.000 auf 100.000 im Jahr. Jetzt hat das Fremdenverkehrsamt beschlossen, die Tourismuswerbung für den Westen Norwegens drastisch zu kürzen. Und es hat Hotels und Häfen gebeten, in den Sommermonaten die Preise zu erhöhen, damit die Touristen sich auf andere Monate verteilen.
Wissensnachrichten.
Ja, heute ist es 25 Jahre her, da fand ein Ehepaar aus Nürnberg bei einer Bergwanderung in den Ötztaler Alpen eine Leiche. Zuerst dachten sie, es wäre ein erfrorener Bergsteiger, aber später wurde dann klar, der Mann, der war schon vor rund 5300 Jahren gestorben. Na klar, die Rede ist natürlich von Ötzi. Heute wissen wir eine ganze Menge über die Gletschermumie. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten. Ötzi war ja gesundheitlich nicht so auf der Höhe, oder?
Ja, stimmt. Also zum Beispiel war er laktoseintolerant, also konnte er keine Milch verdauen. Dann hat er auch noch Borreliose gehabt, also diese von Zecken übertragene Krankheit. Dann hatte er noch schlechte Zähne, Würmer, Flöhe und seine Arterien waren verkalkt. Aber er war auch schon 45, das ist für so einen Steinzeitmenschen ein ziemlich stolzes Alter. Trotzdem ist Ötzi keines natürlichen Todes gestorben, er wurde ermordet und zwar mit einem Pfeil, der eine Arterie getroffen hat. Für Ötzi ist das nicht so schön, aber für Ötzi-Forscher ist das ein echter Glücksfall, weil Ötzi nicht bestattet wurde, sondern so im Gletscher eingefroren wurde, wie er war. Und deswegen wissen wir jetzt auch so viel darüber, wie er gelebt hat.
Ja, gibt es denn an Ötzi dann überhaupt noch was zu erforschen?
Ja, es gibt sogar ein eigenes Institut für Ötzi-Forschung an der Europäischen Akademie Bozen. Und da findet ab heute auch eine 3-tägige Konferenz statt. Da werden Forschungsergebnisse vorgestellt, zum Beispiel dazu, wie Ötzis Stimme geklungen haben könnte. Und der Ötzi-Krimi wird da auch nochmal diskutiert. Also bisher weiß man gar nicht, wer Ötzi umgebracht hat und warum. Vielleicht bringen neue Technologien da irgendwann neue Antworten. Und es gibt aber auch noch andere offene Fragen, zum Beispiel, wie man Ötzi dauerhaft für die Nachwelt erhalten kann.
Wie wird Ötzi denn im Moment aufbewahrt?
Ja, im Moment befindet er sich im Südtiroler Archäologiemuseum in einer Kühlkammer. Also sein Körper ist eigentlich mehr oder weniger gefriergetrocknet. Der wiegt nur noch 13 Kilo, aber trotzdem ist er eigentlich eine relativ nasse Mumie und er verliert immer mehr Flüssigkeit. Und deswegen wird er jetzt regelmäßig mit Wasser bestäubt, das dann wieder festfriert, damit er nicht zu sehr austrocknet. Aber auf Dauer ist das keine Lösung, weil jedes Mal, wenn die Forscher ihn rausholen und so bestäuben, dann könnte es sein, dass Ötzi Bakterien abkriegt und die könnten ihn dann angreifen.
Oh Mann, was wäre denn da eine bessere Lösung?
Ein Vorschlag ist, Ötzi in einen Eisblock einzufrieren. Dann könnte man ihn auch quasi in seinem natürlichen Umfeld besichtigen. Aber das ist auch ein bisschen heikel und die Forscher wollen natürlich nicht riskieren, irgendwas kaputt zu machen. Und dazu ist Ötzi einfach zu einzigartig.
Okay, machen wir mal von Ötzi jetzt einen Zeitsprung zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Das war in den USA unter anderem geprägt durch die ersten großen Erfolge im Weltraum und durch krassen Rassismus.
Ja, da scheint es ziemlich erstaunlich, dass wir die Weltraumerfolge ausgerechnet schwarze Frauen mitverantwortlich waren, die für die NASA und für deren Vorgängerorganisation gearbeitet haben. Eine von ihnen, die Mathematikerin Katherine Johnson, hat zum Beispiel die Flugbahn für den ersten Amerikaner im All errechnet, 1961. Und damit hat sie auch die Grundlage geschaffen für die Apollo 11-Mission zum Mars. Und diese Geschichte dieser Frauen hat die Tochter eines schwarzen Astronauten jetzt aufgeschrieben. Die kannte einige dieser Frauen persönlich. Und in ihrem Buch Hidden Figures schreibt sie, dass die Frauen Colored Computers genannt wurden und wegen der Rassentrennung in einem abgetrennten Gebäude arbeiten mussten.
Wie kamen denn diese Frauen dann überhaupt zu ihrer Karriere bei der NASA?
Ja, das war eigentlich Zufall. Also sie wohnten einfach in der Nähe der Zentrale und zu Beginn des Zweiten Weltkriegs fehlten einfach weiße männliche Ingenieure und Mathematiker.
Und zum Schluss, da haben wir noch eine Meldung über Rechtschreibung. Die ist ja nicht jedermanns Sache.
Ja, und für diejenigen könnte das jetzt ein bisschen deprimierend sein. Forscher der Ruhr-Uni Bochum und ihre Kollegen haben gezeigt, dass sogar Tauben einfache Rechtschreibregeln anwenden können. Die Forscher haben 4 Tauben beigebracht, kurze englische Wörter wie dann von Nichtwörtern wie dnö zu unterscheiden. Und die Tauben schnitten im Test viel besser ab, als bei reinem Zufall zu erwarten gewesen wäre.
Ja, das ist natürlich wirklich hart, wenn Tauben besser rechtschreiben können als man selbst. Aber wie haben die Vögel das geschafft?
Die Forscher fanden heraus, dass die Tiere 2 Regeln anwenden. Sie hatten die statistische Wahrscheinlichkeit gelernt, mit der bestimmte Buchstabenkombinationen im Englischen auftauchen. Und außerdem konnten sie die Lebensstein-Distanz anwenden. Das ist eine Regel, die beschreibt, wie man in möglichst wenigen Schritten aus einem Wort wie Tor das Wort Tier machen kann.
Vielen Dank, Jenny.
Wetter.
In der Mitte und im Südosten ist es besonders bewölkt. Dort regnet es auch, an den Alpen sogar ziemlich viel und das auch noch in der Nacht. Es kühlt ab auf 10 bis 5 Grad. Und morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es regnet weniger, vom Süden mal abgesehen, da bleibt der Regen. Mit 20 Grad wird es nur noch mittelwarm. In höheren Lagen werden es nur 13 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.